Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.
Der Patient fühlt sich in Sicherheit, weil er hat einen PSA-Wert von 1, also einen altersentsprechend völlig normalen Befund, und denkt sich, aha, ich kann eh keinen Prostatakrebs entwickeln. Sie werden nicht um den Finger und eventuell auch nicht um den Ultraschall umhin können, aber vor allem nicht um den Finger, weil nur so kann ich auch PSA-negative Tumore tatsächlich detektieren.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio und ja, ich bin immer noch die, die hier die Fragen stellt. Und heute geht es um ein absolutes Männerthema. Und liebe Frauen, die ihr gerade denkt, ah, vielleicht brauche ich da gar nicht zuhören, bleibt doch bitte dran. Denn dieser Podcast ist ja auch dafür da, dass wir Aufklärung betreiben, dass wir ein gewisses Verständnis füreinander stärken. Und ja, und generell in unserer Gesellschaft ist es auch dieses Aufeinanderschauen, das gar nicht so unwesentlich ist. Denn wir wissen's, Männer sind schon ein bisschen eher die Vorsorgemuffel. Und vielleicht braucht's da eine Frau, die den notwendigen Schubs in die richtige Richtung geht. Also gerne dranbleiben und zuhören. Denn wir reden heute über ein Thema, das wahrscheinlich ein halbes Männerleben lang überhaupt nicht zur Sprache kommt. Erst so ab 40, 45, 50 vielleicht, wo die ersten Beschwerden, die ersten Veränderungen auftreten. Vielleicht, weil man nicht mehr durchschläft und in der Nacht öfter mal aufs Klo muss. Vielleicht, weil der Harnstrahl nicht mehr ganz so kräftig ist, wie er einmal war, oder weil es vielleicht unangenehm nachtröpfelt, was es vorher nicht mehr getan und noch nicht getan hat. Ja, die Rede ist von der Prostata heute in dieser Episode. Was ist denn überhaupt die Prostata? Wofür ist sie zuständig? Wie sieht denn eine optimale Vorsorgeuntersuchung überhaupt aus? Und ja, was kann ich tun, wenn man eine Erkrankung bis hin zum Prostatakrebs bei mir feststellt? Mir gegenüber sitzt ein Gast, der mir diese Fragen beantworten darf. Er ist Leiter der Abteilung für Urologie und Andrologie am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck. Herzlich willkommen, Dr. Michael Dunzinger.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Und jetzt muss ich gleich mal zu Beginn sagen, es war gar nicht so einfach, dass wir einen Termin geschafft haben. Umso glücklicher bin ich, dass Sie jetzt da sitzen. Und weil immer kann sein, nein, da stehe ich schon wieder im OP. Sie haben irgendwie gut zu tun, offensichtlich.
Wir sind gut ausgelastet, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
Umso wichtiger, dass wir vielleicht heute auch genau über dieses Thema reden. Vielleicht grenzen wir mal Ihre Tätigkeit ab. Was macht denn ein Urologe überhaupt alles?
Also der Urologe vorweg, weil Sie das Thema Prostata ja natürlich angesprochen haben, wird ja sehr schnell einmal nur auf die Prostata beschränkt. Aber der Urologe hat sowohl mit beiden Geschlechtern zu tun, für Mann, mit Mann und Frau. Er hat vom Kindesalter Patienten zu behandeln. Ein Drittel aller Missbildungen, zum Beispiel bei Kindern, sind urologische Missbildungen bis ins höchste Alter. Das heißt also beide Geschlechter und jung und alt. Und wir haben die Fortpflanzungsorgane sozusagen zu betreuen beim Mann und die ganzen harnableitenden Wege, sprich die Niere, der Harnleiter, die Blase, die Prostata. Und beim Mann sind es natürlich dann die Hoden und der Penis und bei der Frau, auch eine Frau hat eine Blase und auch eine Frau hat eine Niere. Also das ist sozusagen unser Tätigkeitsbereich. Und wir haben leider einen Großteil der onkologischen, Patienten sind onkologische Patienten, sprich Krebspatienten. In etwa 70% unserer Arbeit ist die Arbeit mit Krebspatienten. Und was die wenigsten wissen, dass ein Viertel bis ein Drittel, aber auf jeden Fall ein Viertel aller Krebserkrankungen des Mannes urologische Erkrankungen sind. Und 23% aller Krebserkrankungen der Frau auch urologische Erkrankungen sind. Also wir haben hier ein großes, großes, unter Anführungszeichen, Spielfeld.
Also viel, wirklich viel zu tun. Jetzt heißt es ja, die Prostata ist der wunde Punkt des Mannes. Ab einem gewissen Alter umso mehr. Klären wir mal doch zu Beginn, was ist die Prostata? Wie sieht sie aus? Wie schwer ist sie? Was hat sie zu tun? Warum ist sie für diese Männergesundheit, über die wir heute reden, so wichtig?
Die Prostata hat insofern einen besonderen Stellenwert, weil ohne Prostata würde der Mann keine effektive Sexualität leben können. Ja. Die Prostata wird immer verglichen im jugendlichen Alter mit einer kleinen Kastanie. Das ist was, was man sich als Bild sehr gut vorstellen kann. Und man sagt, dass ab dem 30. Lebensjahr bei jedem Mann die Prostata etwas zu wachsen beginnt und größer wird. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Die Prostata, muss man sich vorstellen, eine Harnblase ist ein Bild, das sich vielleicht jeder vorstellen kann. Und direkt unter der Harnblase liegt diese Prostatadrüse und die Harnröhre zieht von der Blase sozusagen durch die Prostata in den Penis. Die Hauptaufgabe der Prostata ist die Verflüssigung des Samens. Das heißt, 98% des Ejakulates des Mannes, sprich also der Samenflüssigkeit, kommen vom Prostata und den angrenzenden zwei Samenbläschen. Nur 2% der Samenzellen kommen aus dem Hoden. Das heißt, habe ich keine Prostata, habe ich kein Ejakulat mehr. Ja, das ist der. Und das Zweite ist, dass wir ohne Prostata sozusagen ein anderes Lustempfinden haben. Das muss man ganz klar sagen. Wobei der Orgasmus und Erektion letztendlich wieder ein ganz anderes Thema ist. Aber viele Patienten sagen natürlich, wenn sie keine Ejakulation mehr haben, dann ist es doch ein anderes Gefühl, zumindest in der Sexualität.
Also auch deshalb auch verständlich, warum Männer da so ein bisschen heikel sind, wenn es um dieses Thema geht. Und vielleicht auch deshalb bei Vorsorgeuntersuchungen zurückhaltend sind, weil das ja nichts hat.
Völlig richtig, das ist nachvollziehbar, weil man ja sehr wohl weiß, es gibt zwei Themen, die mit der Prostata oder mit einer eventuellen Prostata-Operation zusammenhängen. Das eine Thema ist Kontinenz. Habe ich nachher eh nicht mit einer Inkontinenz zu kämpfen, mit einem Harnverlust? Und das Zweite, was ist mit meiner Erektion, was ist mit meiner Sexualität? Das heißt, wir befinden uns hier in einem ganz, ganz wesentlichen funktionellen Bereich und der sehr lebensqualitativ einschränkend sein kann. Das muss man ganz klar sagen.
Was kann denn erkranken? Sie haben gesagt, die Prostata kann wachsen, ja, oder wächst ab dem 30. Lebensjahr. Welche Erkrankungen treten denn da am häufigsten auf?
Also prinzipiell gibt es drei Erkrankungen der Prostata. Das eine ist Erkrankung unter Anführungszeichen. Die Prostata, habe ich schon gesagt, fängt zu wachsen an und es kommt zu einer für den Patient einschränkenden Vergrößerung. Das betrifft nicht jeden Mann. Das betrifft, man sagt, bis ins hohe Alter circa 70% aller Männer, ja, diese Vergrößerung der Prostata. Aber nur 30% aller Männer bedürfen tatsächlich einer Therapie, medikamentös oder operativ.
Was doch auch jeder Dritte ist, gar
so
nicht
ist
so
es.
Wenig.
So ist es. Ja. Also das ist ein klassisches Männerleiden. Also das ist durch die Vergrößerung. Wir kommen auf die Symptome vielleicht nachher noch zu sprechen. Das Zweite ist, es kann sich eine Prostata entzünden. Das hängt sehr häufig auch mit einer Vergrößerung zusammen. Und wenn die Blase dann sich nicht mehr ganz entleeren kann und durch die Vergrößerung der Prostata ein Restharn in der Blase bleibt, kann sich sekundär, wie gesagt, die Prostata entzünden und zu einer sehr, sehr heftigen Entzündung führen. Also entzündliche Geschichte. Und das Dritte ist, wie jedes Organ kann auch die Prostata entarten und es kann sich ein Prostatakrebs bilden. Das sind diese drei Krankheitsbilder.
Mhm. Apropos Symptome. Auf was muss ich denn als Mann jetzt schauen? Was könnte denn ein Indiz sein, dass etwas nicht in Ordnung ist?
Also die häufigste Geschichte ist, dass, Sie haben es bereits in Ihrem Intro erwähnt, dass der Patient oder dass der Mann öfters in der Nacht aufstehen muss. Also dass wir nennen das Nykturie, das ist das nächtliche Wasserlassen. Normal ist, das möchte ich hier betonen, ein bis zweimal. Weil es gibt Männer, die kommen in die Ordination und sagen, stellen Sie sich vor, jetzt muss ich einmal in der Nacht aufstehen. Das ist eine völlig normale Situation. Aber wenn der Patient dann 3-4 Mal in der Nacht aufstehen muss, wenn er unter Tag sagt, er muss immer häufiger sozusagen auf die Toilette gehen und miktionieren, wenn er dann auch Nachträufeln hat, er ist fertig mit der Miktion und hat das Gefühl, es kommt noch immer eine kleine Portion, das sind Anzeichen dafür, dass die Prostata schön langsam gewachsen ist. Aber ob man dann eine Therapie beginnt, da ist entscheidend, wie subjektiv der Mann eingeschränkt ist. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Männer, die sagen, ich stehe 3 Mal in der Nacht auf, 4 Mal in der Nacht, kein Problem. Ich lege mich nieder und schlafe gleich wieder ein. Der andere sagt, ich stehe 3-4 Mal in der Nacht auf, ich kann nicht mehr einschlafen. Das heißt, das ist eine dramatische lebensqualitative Einschränkung. Also das ist sehr subjektiv.
Jetzt sollte ich im Optimalfall zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Wie sieht so eine Vorsorgeuntersuchung aus? Wir haben ja durchaus Bilder auch im Kopf, die auch ein Grund sein könnte, warum die Männer das nicht so gern machen. Wie sieht denn eine Vorsorgeuntersuchung traditionell aus?
Also grundsätzlich ist es so, wir haben 3 Pfeiler in der urologischen Praxis. Der eine Pfeiler ist der legendäre Finger, den der Mann vielleicht scheut. Das heißt, die Prostata ist sehr gut tastbar über den Enddarm. Das ist ein großer Vorteil, weil man hier schon eine gute Diagnosesicherung einmal hat. Ob das Vergrößerung ist, ob das verhärtet ist, ob das eine normale Konsistenz hat. Das zweite ist, dass wir Gott sei Dank seit den letzten 3 Jahrzehnten einen Bluttest zur Verfügung haben, das sogenannte PSA, also hartes PSA, das prostataspezifische Antigen. Das ist eine Substanz, eine Eiweißsubstanz, die ausschließlich in der Prostatazelle gebildet wird und sozusagen über das Blut messbar ist. Und das dritte ist für das geschulte Auge, also für den Urologen, dass er auch einen Ultraschall durchführen kann. Auch transrektal, so wie der Finger, oder auch suprapubisch, das heißt also oberhalb der Blase vom Bauch aus. Das sind unsere 3 Pfeiler, die wir zur Verfügung haben.
Und was mache ich als erstes? Ist wahrscheinlich bei der gesunden Untersuchung beim Hausarzt im Optimalfall den PSA-Wert festzustellen,
ja,
oder?
Ja. Das ist der richtige Schritt. Allerdings, und das ist die Tücke, das muss ich gleich vorwegnehmen, es gibt PSA-negative Tumore. Das heißt, der Patient fühlt sich in Sicherheit, weil er hat einen PSA-Wert von 1, also einen altersentsprechend völlig normalen Befund, und denkt sich, aha, ich kann eh keinen Prostatakrebs entwickeln. Das heißt, sie werden nicht um den Finger und eventuell auch nicht um den Ultraschall umhin können, aber vor allem nicht um den Finger, weil nur so kann ich auch PSA-negative Tumore tatsächlich detektieren.
Ab wann sollte ich diese Untersuchung machen lassen?
Die internationale Empfehlung ist ab dem 45. Lebensjahr. Es sei denn, Sie haben eine familiäre Vorbelastung, das heißt Vater, Großvater oder einen näheren Verwandten, dann sollte man spätestens ab dem 40. Lebensjahr die Vorsorgeuntersuchung beginnen.
Und der richtige Weg ist dazu, erstmal zum Hausarzt zu gehen wahrscheinlich, eben gesunden Untersuchungen oder dann sich überweisen lassen.
Ja, wobei man sagen muss, der Großteil der Hausärzte in Oberösterreich empfehlen auch eine urologische Vorsorgeuntersuchung. Ja. Aber der Schritt ist völlig klar, zuerst zum Hausarzt zu gehen und der Hausarzt überweist dann an den Facharzt.
Und das mache ich dann jährlich oder alle 2 Jahre?
Ab dem 45. Lebensjahr ist es jährlich empfohlen. Und da möchte ich noch einmal betonen, das Thema ist zwar heute die Prostata, aber es geht nicht nur um die Prostata. Ich habe vorweg gesagt, ein Viertel bis ein Drittel aller Krebserkrankungen des Mannes sind urologische. Das heißt, wir machen Ultraschall der Niere, wir machen einen Ultraschall der Blase, wir schauen uns die Hoden an, wir schauen uns den Penis an und wir schauen uns die Prostata an. All das gehört zu einer männlichen Vorsorgeuntersuchung.
Jetzt habe ich im Bekanntenkreis immer wieder, ja, der PSA-Wert. Und da reden ganz viele dann irgendwann drüber oder auch nicht drüber. Aber vielleicht erklären Sie uns nochmal ganz kurz, was ist dieser Wert, was sagt er auch aus und ab wann ist er bedenklich?
Ja, es hat früher und auch jetzt noch in den meisten Labors gibt es Fixwerte, wo man also sagt, bis zum 30. Lebensjahr, bis zum 40., 50., 60. Lebensjahr, mit zunehmendem Wachstum der Prostata darf der PSA-Wert so und so und so hoch sein. Ich werde Ihnen jetzt keinen Absolutwert geben, weil ich von diesen Werten, Absolutwerten völlig abraten kann nur, aber ein Labor muss ja sozusagen in irgendeiner Form das detektieren. Aber der PSA-Wert ist ein Wert, der von vielen Dingen abhängt. Das eine ist das Größenwachstum. Das zweite ist eine mögliche entzündliche Komponente. Auch da kann der PSA-Wert erhöht sein. Also durchs Volumen, durch die Entzündung und durch den Krebs, wenn Sie so wollen. Das heißt, ein erhöhter PSA-Wert heißt nicht sofort, ich habe jetzt einen Prostatakrebs. Das ist ein ganz relevanter Punkt. Soll meinen,
eine jugendliche Prostata mit 20 Milliliter, sage ich jetzt einmal, hat einen PSA-Wert von 0,5 oder 1 oder nur damit man Vorstellung hat. Eine Prostata eines 60-Jährigen, der vielleicht 60 oder 70 Milliliter hat, das heißt das 3- bis 4-fache, der kann ohne weiteres einen PSA-Wert von 4 oder 5 haben, ohne dass er eine kleine Prostatakrebs hat. Das heißt, wenn wir mehr Prostatazellen haben, sprich das Volumen größer ist, dann habe ich auch einen höheren PSA-Wert. Und das muss man, und auch deshalb ist eine fachärztliche Untersuchung wichtig, damit der Facharzt diese Ratio richtig einschätzen kann. Weiters, wenn ich jetzt einen Patienten jährlich in Kontrolle habe, die Frauen machen ja das brav, dann hat er zum Beispiel 2023 einen PSA-Wert von 1. Hat eine Prostatagröße von 30 Milliliter. Ein Jahr später kommt er, die Prostata hat sich nicht vergrößert und hat einen PSA-Wert von 3. Dann weiß ich, aha, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann muss ich als Facharzt reagieren und zu weiteren Diagnostik raten.
Und deshalb auch die Empfehlung, wirklich das regelmäßig zu machen, um die Veränderung festzustellen.
So ist es.
Damit man weiß, was es ist. Jetzt rede ich in diesem Podcast so wahnsinnig gern über Vorsorge und Prophylaxe und was ich tun kann, damit es gar nicht erst so weit kommt. Kann ich es irgendwie durch meinen Lebensstil, durch meine Ernährung verhindern, dass meine Prostata wächst oder eben sich irgendetwas bildet, was ich nicht möchte?
Ein ganz klares Nein. Ja. Es gibt zwar die Empfehlung, dass Sie Kürbiskerne regelmäßig zu sich nehmen.
Richtig, das hört man immer.
Das mag geschmacklich gut sein und wer es nehmen will, der soll es auch nehmen, wenn es ihm schmeckt. Es gibt verschiedenste Formen von Phytotherapeutikern, die Apotheken anbieten. Das sind also pflanzliche Substanzen. Wenn man daran glaubt, dann soll man es zu sich nehmen, aber nach dem Motto, nützt es nichts, schadet es nicht. Aber es gibt tatsächlich keine einzige harte Studie, dass das was bringen kann. Immer argumentiert wird, zu viel rotes Fleisch kann auch schlecht sein, speziell für die Entstehung eines Prostatakrebses sowie die Entstehung eines Darmkrebses. Auch hier gibt es keine lückenlosen, harten Studien dahingehend. Ich glaube, eine ausgewogene Ernährung, das hilft uns ja nicht nur bei der Prostata, das hilft uns ja im gesamten Körper.
Gibt es übrigens auch eine schöne Podcast-Folge zum Thema Ernährung. Das schadet auf keinen Fall. In keinem Lebensbereich sollte man auf das verzichten. Nun gut, jetzt war ich bei Ihnen oder ein Mann war bei Ihnen, Sie haben festgestellt, okay, da hat sich was verändert, da hat sich was getan. Es ist eben eine Prostatavergrößerung. Wann mache ich dann was? Ab welchem Stadium wird welche Therapie empfohlen?
Ich habe es zuerst ein bisschen erwähnt. Das ist sehr abhängig, wie stark der Mann belastet ist. Ja? Und wenn ich jetzt feststelle, als Urologe, er hat also einen hohen Leidensdruck schon, weil er weiß Gott, wie oft in der Nacht aufsteht, der Strahl ist dünner geworden, er hat Nachtreifeln, dann beginnt man in sehr vielen Fällen einmal mit einer konservativen Therapie. Da gibt es Medikamente, die den Übergang von der Blase in die prostatische Harnröhre, ich habe gesagt, die Prostata sitzt unterhalb der Blase, erweitern kann und diese Einengung etwas aufhebt und damit die Symptome mildern kann. Das hilft bei einem gewissen Prozentsatz der Patienten und viele nehmen das über Jahre, was sie auch nicht belastet. Patienten, denen das nicht hilft und sie weiterhin stark belastet sind, da muss man als Chirurg letztendlich Hand anlegen und ein operatives Verfahren wählen.
Wie sieht das dann aus?
Es gibt die konventionellste oder die üblichste Verfahrenstechnik ist mit einer Elektroschlinge. Ja, ich erkläre es dem Patienten immer so, er soll sich vorstellen, dass die Prostata jetzt in dem Moment ein Apfel ist und der Urologe fährt in Narkose natürlich mit einem speziellen Instrumentarium durch die Harnröhre, in die Harnröhre hinein und dann sucht er sich den Ort, wo die Prostata befindet und dann wird diese Prostata wie ein Apfel ausgeschält sozusagen, dass ich hier wieder eine schöne weite Höhle habe und der Übergang von der Blase in die Harnröhre wieder weit und nicht mehr obstruktiv eingeengt ist.
Also man könnte sagen, es wird abgeschabt.
Es wird abgeschabt. Im Volksmund heißt es, das ist das Prostata-Hobeln. Und dann gibt's neue Techniken. Die neuen Techniken, die auch schon etliche Jahre natürlich am Markt unter Anführungszeichen sind, das ist die Laserchirurgie. Das heißt, ich mache es nicht mit einer Elektroschlinge, sondern ich schäle die Prostata mit Lasertechniken aus. Da gibt es unterschiedliche Techniken. Und dann gibt es neue Techniken, das sind Wasserdampftechniken, wo ich sagen kann, dass in die Prostata sozusagen hineingestochen wird über die Harnröhre, ein Wasserdampf in die Prostata appliziert wird und dann in den nächsten Wochen und Monaten die Prostata langsam zum Schrumpfen bringt. International ist es so, dass die Elektroschlinge und die Lasertechnologie, das sind letztendlich die Techniken, die man mit Abstand am häufigsten verwendet. Und dann gibt es natürlich ein Klientel, das betagt ist. Der 80-Jährige sind ja heute auch noch relativ jung, aber sage jetzt einmal der 85-Jährige, der 90er, es hat sich alles nach hinten verschoben in den letzten 20 Jahren. Der vielleicht einen Katheter bräuchte, weil er sonst nicht mehr normal Wasser lassen kann und sagt, bitte tut's mir den Katheter weg, das ist für mich lebensqualitativ eine dramatische Einschränkung. Der noch mobil ist, der keinen Katheter will, da kann ich mir vielleicht Alternativmethoden überlegen, die etwas weniger belastend sind und wo ich weiß, das hält die nächsten 3, 4, 5 Jahre an, wenn ich das mit dieser Therapie mache.
Mhm. Also das Ziel ist ja, dass man sagt, okay, die Harnröhre ist so weit frei, dass ich wieder gut Wasser lassen kann, dass ich da keine Probleme habe, dass ich eben keinen Katheter brauche, weil es eben irgendwie anders nicht mehr vorbeigeht.
Genau.
Dass ich das als Ziel habe. Was passiert dann? Es ist jetzt, Sie haben vorher schon die Angst der Inkontinenz angesprochen. Ist das eine Gefahr, die da besteht? Oder was sind denn Dinge, die dann vielleicht im Nachgang von so einem Eingriff nicht mehr so funktionieren?
Also internationale Daten, geschulte Operateur, das ist eine Voraussetzung, das ist überhaupt keine
das
Frage.
Das nehmen wir jetzt einfach
das
mal an.
Das müssen wir alle annehmen. Genau. Sollte die Inkontinenzrate, die bleibende Inkontinenz unter 1% sein.
Okay. Ja?
Dass natürlich jetzt, wenn ich dort eine Höhle habe, ist da drinnen eine Wunde. Und ich erkläre es auch immer so, wie, wenn man sich das jetzt auf der Hand vorstellt, wenn man sich hier eine Wunde zufügt, der nächste Schritt, es bildet sich ein Wundschorf, eine Kruste. Und erst unter der Kruste entsteht eine neue Schleimhaut. Und dass dieser Prozess nicht von heute auf morgen geht, sondern dass der Prozess, man sagt, 6 bis 8 Wochen, je nach Größe etwas länger sogar braucht, ist klar. Und dass in dieser Phase der Wundheilung viele Männer noch nicht zufrieden sind, noch immer häufig gehen müssen, noch immer einen Drang haben, ja, das wird leider zu wenig informiert. Präoperativ. Ja, das ist ganz wichtig, dass man die Patienten dahingehend informiert, dass das ein Prozess sein kann, der noch etliche Wochen bis wenige Monate andauert, bis das alles gut abgeheilt ist. Und wenn eine normale Schleimhaut wieder da ist, dann wird der Patient zufrieden sein.
Und in dieser Phase der 6 bis 8 Wochen muss ich mich wahrscheinlich schonen.
Unsere Empfehlung ist immer 6 Wochen körperliche Schonung, das heißt nicht schweres Heben. Wenn Sie mir die Männer fragen, was heißt schwer heben, dann sage ich, okay, ein Bierkisten ist zu viel, ein 6er Tagel geht. Und keine heißen Bäder, keine Sauna, kein Radfahren. Also da überall dort, wo ich auch den Druck auf die Prostata bekomme, über den Darm bekomme ich ja die, damit wir in den ersten Wochen speziell auch keine Nachblutung oder sonstigen Probleme bekommen. Aber er kann spazieren gehen, kein Auto fahren, der Patient ist jetzt nicht in dem Sinne behindert oder eingeschränkt, ja.
Und es geht im Optimalfall schnell besser, als es vorher war.
Genau, so ist es. Ein wichtiger Punkt noch, wenn man eine Operation durchführt, genauso wie bei der konservativen Therapie, wo ich gesagt habe, durch eine Tablette den Blasenhals erweitern, kommt es in sehr vielen Fällen zu einer sogenannten retrograden Ejakulation. Das heißt, der Samen nimmt nicht mehr den Weg nach vorne, sondern das Ejakulat geht den Weg in die Blase. Das heißt, die Männer bemerken, aha, ich habe kaum mehr einen Samenauswurf. Das hat nichts mit der Erektion zu tun, das hat nichts mit dem Orgasmus zu tun oder mit der Geschlechtsverkehrstauglichkeit zu tun. Aber das Ejakulat geht zum Großteil in die Blase und wird dann über den Urin ausgeschieden. Völlig harmlos, aber das muss man auch wissen als Patient.
Mhm. Weil das ist, glaube ich, auch eine Angst, die man hat, dass man eben, wenn man so einen Eingriff hat, dass man eben keine Erektion mehr bekommen kann, dass es nicht mehr so geht, wie es vorgegangen ist. Ist das berechtigt?
Das Risiko bei einer gutartigen Prostata, sprich also, wie ich gesagt habe, mit der Elektroschlinge, mit der Lasernukleation oder wie auch immer, ist ein sehr geringes.
Die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dass das erektionseinschränkend ist. Ganz anders ist es also beim Prostatakrebs, wo wir die Prostata radikal entfernen müssen. Es hat einfach mit den anatomischen Gegebenheiten zu tun, weil die Nerven für die Erektion direkt außerhalb der Prostatakapsel laufen. Und das macht einen Unterschied, ob ich jetzt eine Prostata radikal entfernen muss oder ob ich die Prostatakapsel lasse ich ja bei der gutartigen Operation unter Anführungszeichen völlig stehen. Die rühre ich ja gar nicht an.
Das war jetzt eine wunderbare Überleitung zum nächsten Thema, nämlich zum Prostatakrebs. Wenn es dann tatsächlich die Diagnose gibt, wie oft müssen Sie diese Diagnose stellen im Jahr? Können Sie das sagen?
Also wir haben jetzt uns das noch einmal genau angeschaut. Wir haben rein im Salzkammergut-Klinikum zwischen 250 und 300 Männer pro Jahr, die wir mit Prostatakrebs neu detektieren. Ja? Vielleicht dazu noch eine Zahl. Wir schätzen zwischen 1000 und 1500 Männer nach neuen Erhebungen in Oberösterreich. Und wir rechnen in etwa mit 5700 bis 6000 Männer in ganz Österreich. Ich glaube, dass die Zahl letztendlich noch höher ist, aber damit man ein bisschen ein Gefühl kriegt.
Ist das eine Erkrankung des Alters oder kann es auch ganz Junge treffen?
Es kann ganz Junge treffen. Das jüngste Prostatakarzinom war 18 Jahre, was ich erlebt habe. Das ist aber familiär bedingt gewesen. Das ist eine völlige Ausnahme. Aber dass ich gelegentlich einmal einen 35-Jährigen habe oder 40-Jährigen habe, das ist früher gelegentlich, dann immer häufiger geworden. Und wir sehen es jetzt mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass mich mit 30 oder 40 schon ein Prostatakrebs ereilt, ist sehr gering, muss man sagen. Und weil Sie fragen, ist es ein Alter? Da kommen wir also zu den Risikofaktoren. Ja, das Alter ist definitiv der Risikofaktor. Mit zunehmendem Alter habe ich ein höheres Risiko. Und was ja auch in aller Munde ist, es ist überall die Genetik und ist das familiär und wie auch immer. Also bei der Prostata ist es so, dass wir wissen, dass wenn der Vater, der Großvater, also Verwandtschaftsgrade, also ersten Grades, dann hat der Sohn ein doppelt so hohes Risiko, an einem Prostatakrebs zu erkranken. Und dementsprechend empfiehlt man ja auch bereits ab dem 40. Lebensjahr spätestens hier eine Vorsorgeuntersuchung. Wenn wir jetzt aber dann die Genetik uns genauer anschauen, dann hat es geheißen, 10%, 9% der Patienten sind genetisch bedingt. Das spiegeln aktuell unsere Zahlen in der Klinik nicht wider. Wir rechnen etwa mit 2-3%. Aber da sind wir noch sehr am Anfang, muss man sagen, bei der Prostata.
Jetzt, wenn Sie diese Diagnose stellen müssen, was passiert dann? Wie wird behandelt? Wie wird entschieden auch, wie behandelt wird?
Das hängt auch natürlich in erster Linie wieder von dem biologischen Zustand des Patienten ab. Wenn ich jetzt einen jüngeren Patienten habe oder einen fitten 75-Jährigen auch, kann mich erinnern, ich darf sagen, nachdem ich ja etliche Jahrzehnte in dem Beruf tätig bin, habe mir ja früher gesagt, ab dem 70. Lebensjahr brauchst du gar kein PSA mehr machen und wo auch immer und so weiter. Heute geht der 80-Jährige in Gmunden am Grünberg einmal täglich. Als Beispiel, wir kennen, dass die Patienten viel fitter älter werden, wie es eben früher war. Also es hängt einmal vom biologischen Zustand des Patienten ab. Und dann hängt es natürlich davon ab, zu welchem Zeitpunkt der Erkrankung ich die Diagnose stelle. In etwa 70% aller Männer, wo wir die Diagnose stellen, sind prinzipiell heilbar heute. Das hat sich völlig umgedreht, ja, durch Vorsorge in erster Linie. Und 30% entdecken wir in einem Krankheitszustand, wo ich den Patienten nicht mehr heilen kann, wo ich allerdings therapeutische Optionen habe, dass ich die Erkrankung in ein chronisches Krankheitsbild überführen kann, wo er noch immer viele Jahre leben kann. Das muss man ganz klar sagen.
Also der Abstand zwischen Diagnose und Tod wird immer länger.
Genau. Also wir haben in den letzten 20 Jahren es geschafft, die primär todbringende Erkrankung Prostatakarzinom in ein chronisches Krankheitsbild überzuführen. Das ist so wie beim Mammakarzinom, beim Brustkrebs der Frau. Ja. Und prinzipiell stehen dann, wenn ich jetzt sage, okay, die Erkrankung ist auf die Prostata beschränkt, das ist der eine Punkt, weil es werden dann in etlichen Fällen zusätzliche Untersuchungen notwendig sein. Das heißt, ich muss bei einigen Patienten noch entsprechendes CT machen oder eine PET-Untersuchung, eine Isotopenuntersuchung, einfach zu schauen, haben sich Fernmetastasen gebildet oder ist das rein auf die Prostata beschränkt. Ist das Ganze auf die Prostata beschränkt, der Patient in einem guten Allgemeinzustand, dann habe ich grundsätzlich
drei Möglichkeiten. Entweder eine sogenannte Active Surveillance, das heißt eine aktive Überwachung. Das zweite ist die Bestrahlung der Prostata und das dritte ist eine Operation. Active Surveillance heißt, der Patient wird regelmäßig beim Facharzt weiterhin kontrolliert, wird PSA kontrolliert und die Empfehlungen sind aktuell neu, dass man in etwa alle 2 Jahre eine neuerliche Biopsie der Prostata durchführt. Und dann entscheidet, wenn sich da von der Aggressivität des Tumors nichts getan hat, dann kann er weiter in der aktiven Überwachung bleiben. Ja? Aber diese aktive Überwachung ist nur für eine kleine Gruppe der Patienten wirklich geeignet. Für die, die einen sehr geringgradigen aggressiven Tumor haben, keinen höhergradigen aggressiven Tumor haben in einem entsprechenden biologischen Zustand sind. Die meisten Patienten sagen, okay, ich möchte eine Therapie. Ja, ich möchte den Krebs weg haben. Und da sind 2 Grundpfeiler in der Therapie. Der lokalen Therapie, das eine ist die Bestrahlung der Prostata mit radioaktiven Bestrahlungen. Und das zweite ist die Operation.
Das heißt, die Prostata wird entfernt.
Das heißt, die Prostata wird zur Gänze entfernt. Und auch da hat sich in den letzten 30 Jahren, 20 Jahren Dramatisches getan von den Techniken, sowohl in der offenen Chirurgie, auch wie in der Schlüssellochchirurgie, Laparoskopie, bis hin zum Da Vinci-Roboter-Technologie. Also wir operieren heute mit einer wesentlich höheren Präzision und können natürlich genau diese heißen Themen wie Kontinenz, wie auch erektile Funktion, also dass die Erektion erhalten bleibt, in einer wesentlich besseren Art und Weise operieren, wie wir das früher konnten.
Und dann sind die Chancen gut, vorausgesetzt, man kommt rechtzeitig drauf und kann rechtzeitig etwas tun.
Also wir haben, kannst nur sagen, statistisch schaut es so bei uns aus, dass früher vor 30 Jahren, sage ich jetzt einmal, oder fast 40 Jahren, nach einer radikalen Entfernung der Prostata waren 50% der Patienten schwerst inkontinent. Die sind mit der Windelhose herumgegangen. Ja? Und das ist noch immer in vielen Köpfen drinnen und dieses Katastrophenszenario. Wir haben eine Kontinenzrate nach radikaler Prostatektomie nach 1 Jahr, der eine braucht länger, bis er kontinent, von in etwa 91-92%. Ja, 100% gibt es nicht, das ist erstunken und erlogen. Aber 91-92%. Kontinent heißt, ich brauche keine Slip-Vorlage oder eine Sicherheits-Slip-Vorlage. Von Windel rede ich gar nicht. Mhm. Und nur 1-2% aller Männer, die nicht zufrieden sind mit ihrer Kontinenz, weil es immer wieder beim Aufstehen ein kleiner Spritzer oder dort oder wie auch immer, da gibt's neue Maßnahmen auch, wo man auch diesen Männern mit kleinen Eingriffen, ja, Einsetzen eines Bändchens im Bereich des Schließmuskels wieder helfen kann. Und von diesen werden wieder 85% der Patienten dicht. Das heißt, da dramatisch, und dann gibt's noch den künstlichen Schließmuskel, der äußerlich nicht sichtbar ist. Das heißt, der richtig inkontinente Patient, der sollte eigentlich Geschichte sein. Natürlich gibt es immer gewisse Katastrophenszenarien. Es wird einzelne geben. Aber das ist absolute Rarität.
Also auch die Lebensqualität danach ist
beim
gesichert.
Beim größten Teil der Patienten absolut gesichert. Und von der Sexualität, das ist auch vielleicht noch interessant, wenn Patienten oder wenn Männer bis hin zum Eingriff einen problemlosen Geschlechtsakt vollziehen können, heißt, sie haben noch kein Hilfsmittel, sie haben noch kein Viagra oder Konsorten oder wie auch immer, dann ist, und ich kann den Patienten nervverhaltend operieren, das gibt allerdings die Diagnose an, wie ausgeprägt das lokal ist und ich kann ihn nervverhaltend operieren, dann hat er eine Wahrscheinlichkeit, dass er bis zu 70% auch wieder nachher da es ohne Hilfsmittel, da es mit einer Tablette verkehren kann. Aber es wird auch bei jedem Patienten in irgendeiner Form eine Sexualität geben. Ja? Nur muss man schauen, welche Unterstützung braucht der Patient.
Und das ist auch immer so ein Irrtum, dass ich sage, okay, da gibt's noch nichts mehr. Mhm. Da spielt vor allem die Partnerin eine große Rolle.
Mhm. Also deshalb auch gut, wenn die Frauen heute zugehört haben.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir postoperativ nicht nur ein Kontinenztraining diesen Patienten anbieten, sondern auch Schwellkörpertraining. Der Patient muss das trainieren, so lustig sich das vielleicht auf den ersten Eindruck anhört. Aber das gehört trainiert, weil die Nerven, die wir erhalten, sind ja am Anfang beleidigt. Und wir wissen, dass sich Nerven sehr langsam und mühevoll regenerieren. Und wenn sozusagen das System nicht aufrechterhalten wird, dann wird nichts mehr passieren. Es gibt den Standardsatz des Urologen, das heißt use it or lose it. Und das trifft gerade nach einer radikalen Prostatektomie ganz extrem zu.
Also ein Key Takeaway, wie man so schön sagt auf Neudeutsch. Danke für diesen Spruch. Männer machen jetzt die Vorsorgeuntersuchung und was möchten Sie abschließend den Männern, die noch nicht gehen, mitgeben?
Also es gibt unterschiedlichste Zahlen. Es gibt so 12%, 20%, 25%. Ich glaube, in etwa ein Viertel der Männer geht regelmäßig wirklich zur Vorsorgeuntersuchung. Zwei oder drei Viertel, glaube ich, scheuen es. Ich habe das Gefühl, dass die Männer wesentlich ängstlicher sind wie die Frauen. Da sind die Frauen tougher, straighter. Und die Männer scheuen, glaube ich, in erster Linie diese transrektale Untersuchung. Das heißt übersetzt also über den Enddarm. Und wenn die Patienten das erste Mal oder die Männer das erste Mal zur Vorsorge da sind, dann sagen, und das war's, das ist ja gar nicht so schlimm. Und ich sage immer als Beispiel, es ist so, glauben Sie, eine frauenärztliche Untersuchung ist angenehm. Das steht aus meiner Sicht in keiner Relation. Und die Empfehlung ist, wenn ich ab dem 45. Lebensjahr regelmäßig zum Urologen gehe, also zur Vorsorgeuntersuchung gehe, dann habe ich eine sehr, sehr gute Chance, dass ich fast, würde sagen, ein Drittel bis einer Hälfte der Karzinomerkrankungen rechtzeitig erkennen kann, weil das sind urologische. Und das ist ja schon was.
Absolut. Vielen Dank für diese tollen Einblicke und für das interessante Gespräch. Eine Abschlussfrage, die ich allen meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern an dieser Stelle noch stelle. Was ist die eine Sache, die Sie täglich tun, damit Sie gesund und glücklich sind?
Das ist eine gute Frage, aber ich kann nur sagen, dass ich fast täglich zumindest ein bisschen eine Bewegung mache. Ja, ich muss mich fit halten, sonst könnte ich gar nicht operieren. Aber ich trinke auch am Abend ein gutes Achtel.
Auch das gehört dazu. Genuss macht ja auch glücklich.
Genau.
Vielen Dank für die Einblicke, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, für alle, die sich jetzt für die nächsten Podcast-Folgen interessieren, alle gesammelt gibt es auf nachrichten.at/podcasts. Alle Gesundheitsthemen in den oberösterreichischen Nachrichten natürlich immer mittwochs in der Gesundheitsbeilage. Auch das sei euch ans Herz gelegt. Ja, und wenn ihr uns natürlich auf allen Plattformen, wo ihr uns hört, gerne mal eine Bewertung oder ein Sternchen dalasst, dann freuen wir uns auch. Folgt uns gerne, damit ihr keine Folge verpasst. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, lies und hör was Gescheites. Danke fürs Gespräch.
Danke vielmals.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.